The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Herbsttag. Heute ist Donnerstag, der 20. Oktober. Die Frage war klar gestellt und die Antwort des Präsidenten fiel noch klarer aus.
To be clear, sir, U.S. forces, U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion.
Yes.
Dieses Yes von US-Präsident Joe Biden in der Nachrichtensendung 60 Minutes vor gut einem Monat hat man in China nicht überhören können. Es war eine Warnung, unmissverständlich. Es war die Drohung mit Krieg. Gestern legte der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken nochmal nach. Er sprach davon, dass China früher als gedacht Taiwan angreifen könnte. Die Wiedervereinigung sei eine Top-Priorität des chinesischen Präsidenten und wenn sie nicht freiwillig komme, dann werde sich China wohl erzwingen.
Beijing was determined to pursue reunification on a much faster timeline.
Der Hintergrund dieser Äußerung ist klar. Xi Jinping hat auf dem laufenden Parteitag der Kommunistischen Partei sein Bestreben klargemacht, die Pazifikinsel östlich vom Festland Chinas zu annektieren. Im Notfall eben auch mit Gewalt, wie er hier klipp und klar sagt. Er spricht offen von der Gewalt, die er im Fall der Fälle anwenden möchte.
In Anbetracht der Aktivitäten der taiwanesischen Unabhängigkeitsbewegung und der ernsten Provokationen von Außenstehenden haben wir einen größeren Kampf gegen die Abspaltung und Einmischung begonnen. Wir bemühen uns um eine friedliche Wiedervereinigung. Dennoch werden wir uns niemals dazu verpflichten, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten.
Taiwan, das vom großen roten Bruder nicht anerkannte Land mit seinen fast 24 Millionen Einwohnern, ist der kommunistischen chinesischen Führung schon seit jeher ein Dorn im Auge. Der Konflikt begann vor 70 Jahren zu Zeiten von Mao. Die Kommunisten hatten gesiegt in China und die Verlierer dieses Konflikts, die sogenannten Nationalisten, flüchteten nach Taiwan. Dort gründeten sie ihre eigene Republik.
Chinas Kommunisten kämpfen gegen die Nationalisten. Die verlieren und retten sich vorerst auf die Insel Taiwan. Dort entsteht ein zweiter chinesischer Staat. Heute das Gegenstück zum autoritären Festland.
Taiwan entwickelte sich zu einer der fortschrittlichsten Demokratien der Welt. Und mittlerweile gibt man von der Hauptstadt Taipeh auch wirtschaftlich den Ton an. Denn Taiwan ist das Zentrum der weltweiten Hersteller von Computerchips. Wichtig für die Chinesen ist, aufgrund der geografischen Beschaffenheit ist diese Insel verdammt schwierig einzunehmen, wie das Nachrichtenmagazin The Diplomat kürzlich analysiert hat. Wer diesen Bericht hört, der hat eigentlich gar keine Lust mehr auf Invasion.
Das Land Taiwan besteht aus über 100 Inseln. Viele der äußeren Inseln Taiwans sind voller Raketen- und Artilleriegeschütze. Ihre Granithügel sind mit Tunneln und Bunkersystemen durchzogen. Das Küstengebiet ist der wahr gewordene Traum eines jeden Verteidigers. Taiwan hat nur 14 kleine Invasionsstrände, die von Klippen und Großstadtdschungel gesäumt sind.
Also, wie groß ist die Gefahr wirklich, dass China sich den kleinen Nachbarn schnappt? Das habe ich den China-Korrespondenten Frank Sieren gefragt, ob er denn überhaupt an einen chinesischen Angriff auf Taiwan glaubt. Er sagt nein.
Für die Chinesen wäre der Preis zu hoch. Das würde ja bedeuten, dass man sich in der Welt zum Paria macht. Und dafür läuft es zu gut. China steht mitnichten mit dem Rücken zur Wand.
Fazit: Im besten aller Fälle werden hier nur die Kriegstrommeln geschlagen. In Peking, weil der Parteitag starke Worte liebt. In den USA, weil Wahlkampf ist und Joe Biden auch Donald Trump beweisen möchte, dass er nicht Sleepy Joe ist. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi, spricht über das Gespenst aller deutschen Arbeitnehmer, die Inflation. Und über die Herausforderungen für Angestellte und Arbeitgeber spricht sie auch.
Das Glück fällt nicht vom Himmel. Wir müssen uns jetzt richtig anstrengen.
Anne Schwedt und Annette Weisbach erklären, warum BlackRock der US-Politik zu umweltfreundlich ist und warum die Deutsche Post sich jetzt schon auf Weihnachten freut. Es geht um die Karriereplanung von Greta Thunberg. Und es geht um einen jungen Musiker, der seine Eltern zu Bandmitgliedern gemacht hat, um berühmt zu werden. Na, was denn sonst? Früher hieß es, das Trinken ist der Fluch der arbeitenden Klassen. Oscar Wilde, das Schlitzohr unter den großen Dichtern, machte daraus, Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klassen. Jetzt aber im Ernst. Heutzutage ist der Fluch der Arbeitnehmer eher ein anderer. Einer, der weniger gesundheitsschädlich, aber trotzdem sehr, sehr schmerzhaft ist. Die Inflation bedeutet eine schleichende Enteignung der Sparer und auch eine spürbare Entwertung all jener, die arbeiten. Die Teuerungsrate lag in Deutschland im September bei 10%. Es wäre kein Problem, theoretisch, wenn die Löhne im gleichen Maße steigen würden. Aber das tun sie natürlich nicht. Ich habe die neue Stimme der deutschen Arbeitnehmer auf die Pioneer One eingeladen, Jasmin Fahimi. Sie ist seit Mai schon die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Sie stammt aus Hannover, sie ist SPD-Mitglied und sie war in der Nachfolge von Andrea Nahles, ehemals Generalsekretärin der Sozialdemokraten. Als DGB-Chefin repräsentiert sie nun rund 6 Millionen Mitglieder. Ihr Wort hat Gewicht in der Politik, auch beim Genossen Olaf. Los geht's, hören wir zu, was die Frau uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Jasmin Fahimi.
Hallo, schönen guten Morgen.
Der Winter steht bevor, viele haben Angst, die Lebensmittelpreise steigen, die Energiepreise steigen noch schneller. Werden wir in Deutschland Hunger und auch Not im Sinne von Frieren erleben in diesem Winter?
Wir werden jedenfalls alles dafür tun, dass das nicht passiert. Und es ist am Ende eigentlich letzten Endes eine Frage, wie schnell bestimmte Maßnahmen und Vorschläge jetzt umgesetzt werden und wie gut es uns gelingt, dass wir den Wohlstand, den es in Deutschland gibt, jetzt auch verteilen und sozusagen an die richtige Stelle bringen. Deswegen müssen wir nicht nur darüber reden, wie wir Entlastung schaffen, wie wir die Solidarität aus der Mitte heraus mobilisieren, sondern auch, was die Pflicht der Supervermögen in unserem Land ist.
Das heißt, Sie meinen, da muss noch ein Beitrag fließen, der über die Einkommensteuer und den Spitzensteuersatz bislang noch nicht fließt. Sie wollen mehr.
Richtig. Also ob jetzt oder perspektivisch ist es klar, dieses Land ächzt unter großen Herausforderungen und die Kosten, ob jetzt kurzfristig oder langfristig, die wird irgendjemand ja bezahlen müssen. Bei aller Richtigkeit eben jetzt auch schnelle Entlastungsmaßnahmen zu finden und auch Sondermittel freizugeben, muss man perspektivisch ja mindestens die Antwort geben, wer das eigentlich alles dann auch sozusagen irgendwann mal tragen und bezahlen muss. Und deswegen plädieren wir sehr deutlich dafür, dass es eine Wiedereinführung der Vermögensteuer geben soll, dass es eine zusätzliche Stufe beim Spitzensteuersatz geben soll und dass wir auch ein neues Erbschaftsrecht brauchen.
Das heißt, in Summe, wir sind tapfer heute Morgen, in Summe, wie viel wollen Sie einsammeln bei denen, die mehr haben als der Durchschnitt?
Das, was nötig ist. Wir wollen vor allem auch einen sozialen und gerechten Einkommensteuertarif. Das heißt, unser Vorschlag bezieht sich ja nicht nur auf das Abschöpfen von Supervermögen, die in jeder Krise reicher und reicher werden. In der Corona-Pandemie über 2 Jahre allein nochmal zusätzlich 100 Milliarden. Sondern wir wollen vor allem auch eine Entlastung für die breite Beschäftigtenzahl. Das heißt, dass der mittlere Einkommensteuertarif sinkt und wir zum Beispiel auch so etwas wie kalte Progression deutlich absenken, aber eben dafür bei den Superreichen und Supervermögenden deutlich stärker abschöpfen. Und dann muss der Staat gar nicht zwangsläufig mehr einnehmen, sondern es muss einfach nur gerechter verteilt werden.
Gleichzeitig könnte man ja sagen, das Primat von Gewerkschaften, Arbeitnehmervertretern ist zunächst mal die Lohnhöhe. Das Ringen darum, das ist vom Grundgesetz so gewollt. Für die Steuern sind sie nicht zuständig. Das dürfen sie fordern, aber nicht durchsetzen. Jetzt jedenfalls nicht in der Funktion. Wie sieht es bei den Löhnen aus? Sie selber verhandeln gerade innerhalb des DGB. Was werden Sie Ihren Beschäftigten denn geben?
Überlaufende Tarifverhandlungen wird ordnungsgemäß nicht in der Öffentlichkeit gesprochen. Aber es ist völlig richtig, das ist unsere Zuständigkeit, für Reallöhne in diesem Land zu sorgen.
10% mehr wäre Reallohnausgleich.
Ja, kommen wir gleich zu. Leider ist es halt so, dass die Tarifbindung nicht für alle Beschäftigten gilt. Das heißt, die Bundesregierung wäre gut beraten, in die dieser Krise das klare Signal an die Beschäftigten zu geben, dass sie halt eben auch mit einem Aktionsplan wieder für mehr Tariflöhne sorgt. Das stabilisiert nämlich am besten und nicht nur der Mindestlohn.
Aber die Beschäftigten sind ja frei, Mitglied einer Gewerkschaft zu werden. Das ist ja die berühmte Tariffreiheit, die der Einzelne hat.
Das ist ja auch nicht das Problem. Die Arbeitgeber treten ja seit Jahren die Tarifflucht an, mit Berufung auf die Koalitionsfreiheit. Aber die will ich Ihnen auch nicht nehmen. Wir können auch gerne Haustarifverträge machen mit einzelnen Arbeitgebern. Die Wahrheit ist einfach, dass man sich aus der gemeinsamen Sozialpartnerschaft verabschiedet. Und das ist nicht das Modell Deutschland. Das soziale Wohlstandsmodell dieses Landes basierte immer darauf, dass eben nicht der Staat eingreift, sondern die Sozialpartner ganz viel miteinander aushandeln. Nicht nur Löhne, aber eben auch und vor allem die Löhne. Und deswegen sehen wir das natürlich auch nach wie vor als unsere Hauptaufgabe. Dem werden wir auch gerecht. Es laufen eine ganze Reihe von Tarifverhandlungen im Moment. Alle sehr verantwortlich. Aber es ist auch klar, diese super Teuerungsraten, die wir quasi historischen Ausmaß, die wir jetzt erleben, die werden wir nicht alleine durch Tarifpolitik meistern können. Wir beraten sehr stark mit der Politik deswegen darüber, wie das zusammenkommt. Politische Maßnahmen und Tarifsteigerung.
Zur Tarifflucht würde mich noch interessieren, wie viel Prozent der Beschäftigten, von denen, ich gehe mal von 42 Millionen aus, Beschäftigte in Deutschland, wie viel davon sind sozusagen in ihrem Herrschaftsbereich und überhaupt im Bereich von Tarifbindung, dass für die diese Menschen nicht nur individuell der Lohn beim Chef verhandelt wird, sondern Interessenvertreter. Wie viel sind das davon heute?
Also wir können davon ausgehen, dass 52% der Beschäftigten unter dem Schutz von Tarifverträgen arbeiten, also auch Tariflöhne bekommen. Und das heißt eben 48% nicht. Das betrifft vor allem Ostdeutschland. Dort ist die Tarifbindung noch mal deutlich geringer. Und es ist eben eine dramatische und sehr schlechte Spätfolge der deutsch-deutschen Wiedervereinigung, wo man geradezu ausländische Investoren damit angeworben hat, dass es in Deutschland halt nicht mehr zwangsläufig das Prinzip von Tarifbindung und Mitbestimmung gibt. Und das hat Rückwirkungen auf Westdeutschland gehabt, sodass seit 30 Jahren die Tarifbindung sinkt. Und dem müssen wir entgegenwirken. Dazu hat die EU ja jetzt auch eine Richtlinie verabschiedet.
Wie viel waren das früher in so gesehen guten alten Zeit, 70er, 80er Jahre?
Weit über 90%, 95, 96%.
Viele Unternehmer sagen ja auch, uns steht das Wasser bis zur Oberlippe. Lohnzurückhaltung wäre hier der Wunsch, Steuersenkung wäre hier der Wunsch. Was sagen Sie zu diesen, Gefühlen von Unternehmern, die in dieser Krise ja mindestens genauso leiden wie die Arbeitnehmer, weil sie ihre Waren kaum vom Hof bekommen zu den alten Preisen, vielleicht aber nicht zu der Überwälzung, die ihnen notwendig wäre. Kriegen Sie das Zeug nicht los? Was sagen Sie diesen Unternehmern?
Dass auch ihre wirtschaftliche Not, die sie haben, nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden kann, sondern dass wir gemeinsam, auch dafür kann Sozialpartnerschaft gut sein, dass wir gemeinsam eben die entsprechenden Entlastungen bei der Politik einfordern müssen. Das haben wir ja gemacht, auch in der Expertenkommission für diese Gaspreisbremse, für die wir als DGB ja seit Juni diesen Jahres schon werben.
Sie waren die Erste, die das Stichwort in die Runde geworfen hat.
Richtig. Und ich bin froh darüber, dass dieser Vorschlag jetzt auch aufgegriffen worden ist in seiner Grundlogik.
Wahrscheinlich wuchtiger, als Sie es sich damals gedacht hatten. Mit 200 Milliarden ist das Thema doch gut ausgestattet, oder?
Ja, ob wir die ganzen 200 Milliarden jetzt unmittelbar brauchen, weiß ich nicht. Aber
zu viel, sagen Sie.
Das ist nicht relevant. Das Relevante ist, ob die Logik stimmt und dass halt wirklich spürbare Entlastungen auch ankommen. Und das eben nicht nur in den Privathaushalten, sondern auch für die Gewerbetreibenden und die Großindustrie, weil wir wirklich Gefahr laufen, nachhaltigen Schaden in unserer Wirtschaftsstruktur zu verursachen, wenn wir jetzt nicht schnell reagieren.
Und also Sie haben auch ein Herz für Unternehmer.
Das ist das, was ich den Unternehmern anbiete und was wir auch machen. Also wir sind ja gemeinsam auch zum Beispiel in der konzertierten Aktion in diesem Sinne unterwegs. Und noch einmal, es gibt in jedem Tarifvertrag auch Öffnungsklauseln für solche in besonderer Art und Weise in Not geratene Betriebe, die einfach jetzt auch sozusagen mal einen längeren Streckbetrieb brauchen. Und das dazu sind wir immer gute Partner und verhandlungsbereit. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man nicht trotzdem auch anständige Tarifrunden macht.
Kommen wir also unterm Strich auch unseres Gesprächs, kommen wir in eine Zeit, wo Sie denken, dass Massenarbeitslosigkeit, wir haben das ja beide schon mehrfach erlebt in der Geschichte der Bundesrepublik, manchmal sind es Konjunkturzyklen, manchmal sind es exogene Schocks, wie die Ölpreiskrise auch in den 70er Jahren. Glauben Sie, dass wir in eine solche Zeit uns hineinbewegen? Rezession, Inflation und Arbeitslosigkeit?
Nein, so pessimistisch bin ich nicht. Ich glaube, wir haben nach wie vor alle Karten in der Hand, um genau das abzuwenden. Aber nochmal, das Glück fällt nicht vom Himmel. Wir müssen uns jetzt richtig anstrengen, das Gute, was wir haben, bewahren und ausbauen und da, wo wir Nachholbedarf haben, mehr Dynamik reinbringen, um uns tatsächlich so gut aufzustellen, dass wenn wir die Krisenfolgen einigermaßen abgeschüttelt haben, gut in den Startlöchern stehen.
Wenn Sie sich selber mit einem einzigen Wort beschreiben sollten, wer ist Yasmin Fahimi? In einem einzigen Wort, was ist der Kern vom Kern der neuen DGB-Vorsitzenden?
So würde ich mich nicht reduzieren lassen auf ein Wort.
Nicht möglich, denken Sie?
Nein.
Freiheit, Unabhängigkeit, Solidarität, Kampf. Ich biete Ihnen nur einzelne Worte an.
Gerechtigkeitskämpferin.
Geht doch. Vielen Dank.
Danke auch.
An die Gerechtigkeitskämpferin. Vielen Dank.
Tschüss.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wurde der Investmentriese BlackRock überrascht. Er wird nämlich abgestraft für seine an sich gut gemeinte Unternehmensentscheidung. Und die Hintergründe weiß wie immer Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
BlackRock will nachhaltiger und auch umweltfreundlicher werden, Anne. Aber bekommt deswegen Probleme mit der Politik. Wieso ist das so und was sagen die Investoren dazu?
Ja, einigen republikanischen Staaten ist die Strategie von BlackRock zu umweltfreundlich. Die argumentieren nämlich, dass der Gedanke, sich zu sehr auf Investments zu fokussieren, die Umwelt und Soziales in den Mittelpunkt stellen, der Rendite schade. Deshalb will jetzt zum Beispiel der Staat Missouri 500 Millionen Dollar von dem Vermögensverwalter abziehen, Louisiana sogar 800 Millionen Dollar. Aber wie so häufig bei solchen Dingen, was dem einen zu viel ist, ist dem anderen zu wenig. Während also einige sehr konservative Staaten ihr Geld abziehen, geht es einigen Umweltaktivisten nicht weit genug mit der Strategie von BlackRock. Die fordern, dass sich BlackRock noch stärker für die Energiewende einsetzt. Die BlackRock-Führung nimmt das Ganze aber eher gelassen und auch hier an der Wall Street fallen solche Aussagen nicht wirklich ins Gewicht. Dazu ist BlackRock mit seinen 8,5 Billionen Dollar, die es verwaltet, einfach zu groß und mächtig.
Und dann erzähl uns doch bitte noch, Anne, wie die neuen Zahlen von Tesla aussehen.
Die Tesla-Zahlen fielen eher durchwachsen aus, Gabor. Bei den Gewinnen konnte Tesla die Analystenerwartungen zwar übertreffen, beim Umsatz allerdings nicht. Und das, obwohl der E-Auto-Hersteller seine Gewinne um mehr als verdoppeln konnte, verglichen mit dem gleichen Quartal vor einem Jahr. Beim Umsatz gab es einen Plus von 55%. Im abgelaufenen Quartal lieferte Tesla knapp 344.000 E-Autos aus. Das ist zwar eine neue Bestmarke, aber das Ziel war eigentlich, in diesem Jahr 50% mehr Fahrzeuge auszuliefern, verglichen mit letztem Jahr. Und um das zu erreichen, müsste Tesla in diesem Jahr über 1,4 Millionen Fahrzeuge ausliefern. Das heißt, bis Ende des Jahres noch mehr als eine halbe Million Autos. Ob das klappt, hänge laut dem Unternehmen von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem vor allem davon, ob alle Bauteile immer direkt verfügbar sind und wie stabil die Lieferketten funktionieren. Die Anleger hier an der Wall Street waren auf jeden Fall enttäuscht von diesen Zahlen. Für die Aktie ging es nachbörslich um 3,7% nach unten.
Vielen Dank, Anne. Und damit gehen wir nach Frankfurt am Main zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Die Post freut sich auf Weihnachten, hört man. Aber warum genau? Erklär uns das und was sagen die Anleger dazu?
Die Deutsche Post erwartet wieder eine Paketflut zu Weihnachten. Genauso wie letztes Jahr dürfte ungefähr das Volumen des Paketgeschäfts ausfallen. Es ist natürlich eine erstaunliche Prognose, denn das laufende Jahr war nicht besonders stark. Die Paketmengen sind deutlich zurückgegangen im Verhältnis zum Vorjahr, das ja noch sehr von Corona geprägt wurde. Somit sagt die Deutsche Post jetzt, dass sie erwartet, dass im November und Dezember die Paketmengen um 70% ansteigen werden gegenüber dem Monat September. Was das für das Geschäft bedeutet, ist natürlich positiv für die Deutsche Post. Jüngst gab es ja auch eine Erhöhung der Prognose für das Gesamtjahr. Das hat den Aktien ein bisschen geholfen. Allerdings hatten die wirklich ein sehr schwaches Jahr. Sie sind immer noch knapp 40% im Minus seit Jahresbeginn. Und das reflektiert natürlich auch die Konjunktursorgen, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, denn die Deutsche Post hängt ja zu einem großen Teil ihrer Einnahmen von dem Frachtgeschäft, dem DHL-Geschäft ab, was natürlich ein globales Business ist.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
dass die Frau, die die größte Umweltbewegung der Gegenwart initiiert hat, nicht in die Politik gehen möchte. Das sagte Greta Thunberg jetzt der BBC. Das Umfeld dort in der Politik sei doch zu giftig. Es sei auch nicht gut, wenn die ganze Hoffnung der Welt auf den Schultern eines Teenagers liege.
All the hope in the world rests on like burnt out teenagers' shoulders. I mean, that's not very good.
Klingt nach geordnetem Rückzug. Will Greta Thunberg womöglich abstinent bleiben, uns mit diesem Klima ganz alleine lassen? Wie soll das gehen? Sie hat uns doch so schrecklich aufgewühlt.
I am here to say, our house is on fire.
Und sie hat uns mit ihrer Theatralik auch aufgeregt.
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. How dare you?
Und jetzt? Jetzt, wo die Umsetzung beginnt, wo es in die Mühen der Ebene geht, da sagt sie, nein, das, finde ich, geht doch gar nicht.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Corona-Lockdown auch seine guten Seiten hat, zumindest seine versöhnlichen. Denn ohne die unfreiwillige Zeit zu Hause hätte Ryan Stokes aus Neuseeland wohl nie die Band mit seinen Eltern gegründet. Das, obwohl weder die Mutter noch der Vater ein Instrument spielen konnten. Mama's Boy, so heißt die Band, hat im Internet inzwischen Kultstatus erreicht. Auf TikTok erreichen Mama's Boy zehntausende Fans und die wiederum haben millionenfach die Videos geklickt. Wie Ryan auf diese verrückte Idee kam, erzählt er dem neuseeländischen Frühstücksfernsehen. Ryan ist Einzelkind und hat im Lockdown nur Kontaktmöglichkeiten mit seinen Eltern und seinen Haustieren.
And I saw that Mum had a great sense of natural rhythm, so I thought, I got a drum kit, I got a mum with rhythm, fresh to water, and it was.
Eine Beschäftigung musste also her. Und weil er immer schon mal Frontman einer Band sein wollte, tja, da verhaftet er kurzerhand die Eltern für sein musikalisches Vorhaben. Bei seiner Mutter Andrea hat Ryan sofort ein rhythmisches Talent erkannt, also brachte er ihr das Schlagzeug bei. Logisch. Sein Vater Leiden hatte zunächst Zweifel an diesem kleinen Familienprojekt. Immerhin hing da schon eine Gitarre bei ihm im Haus, aber er hatte sie noch nie gespielt. Und jetzt, naja, jetzt mitten im Lockdown, da gingen ihm die Ausreden aus.
Before I knew it, I was sort of involved and it was such a cool thing. I think it lifted us all during those long lockdown weeks and yes, it's been great and I never thought that it would get us on TV or get lots of views or anything. No. I just enjoyed coordinating with these guys and I hope it continues and yeah, keeps Ryan motivated as well, yeah.
Der Vater konnte also letztlich von der Idee überzeugt werden und das Ergebnis der Band, Mama, Papa und der Junge, das kann sich hören lassen. In diesem Jahr veröffentlicht dieses Familientrio jetzt ihr erstes Album mit dem passenden Titel Who would have thought? Also wer hätte es gedacht? Und vielleicht wird ja diese Story so ausgehen wie die von Buddy Holly aus Texas, der auch aus einer sehr musikalischen Familie stammte. Er wollte immer, schon als Junge, als kleiner Junge, auf die Bühne. Er war stur, er war fleißig, er war das Vorbild vieler Musiker seiner Zeit. Ich wünsche Ihnen einen rhythmischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinger.
goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day.